Nun, ich danke Ihnen, Earl, dass Sie alle hier versammelt haben. So wird sich die Legende des... Aber warten Sie. Wo ist denn Ihr hakenhändiger Butler?
Wenn mir die Bemerkung erlaubt ist, Herr Inspektor, er ist nicht zugegen, Sir.
Falsch. Hier bin ich schon.
Mit der Stunde, mit der dieses Gespenst aus Lügen und Verrat zerrissen sein wird, können Sie sich als entlassen betrachten.
Zu gütig, Euer Lordschaft. Doch inzwischen...
Ah! Inspektor! Er hat eine Waffe! Er hat die Erbin im Hyde Park Inn Motel ermordet!
Ja, und die ganze Zeit über war er ein sowjetischer Doppelagent.
So ist es.
Ich kam nach London nicht, weil ich wollte, für die Russen zu arbeiten. War mein einziger Weg, dem irren Asyl in Deutschland zu entkommen. Also ging ich im geheimen Auftrag nach England. Doch Miss Libby erfuhr davon. Sie wusste zu viel und musste sterben. So wie sie. Adieu, Inspektor.
Ah, ja.
Gekonnter Schlag, Finch.
Ich danke Ihnen, Herr Inspektor. Das Training macht sich bezahlt. Ich mag zwar zarten Gemüt sein, doch meine Hand ist...
Wie Kruppstahl.
Russische Soldaten. Überall. Alles nur ein Traum.
Glaubst du?
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 43.
Hallo Alex, schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir uns heute mal passend zum heutigen Thema zur Geisterstunde getroffen haben.
Also das ist verdammt selten, das, ne, dass wir mal abends uns zusammenraufen.
Ich glaube, das liegt daran, dass man abends halt einfach nicht mehr ganz so quicklebendig und quirlig ist wie sonst. Und da einfach die Schlagfertigkeit vielleicht auf beiden Seiten ein wenig runtergesetzt ist. Und das können wir euch natürlich eigentlich nicht anbieten, aber heute geht es ja eher so um das Geschichten erzählen. Ja, und
also ich fühle mich schon relativ schlagfertig heute Abend. Also das ist eigentlich.
Ja, das ist gut. Ich war heute übrigens ganz in deiner Nähe.
Ach, du großer Gott, was machst denn du in Apolda?
Ich war in Erfurt tatsächlich.
Ach, da warst du ja ganz, ganz in meiner Nähe. Ich war heute auch in Erfurt.
Ach was? Ja. Was hast du denn in Erfurt gemacht?
Oh ja, Geschäfte.
Aha. Die sind ja aber zu.
Ich hab Urban Legends versucht rauszubekommen.
Du meinst Sagen. Wir hatten das beim letzten Mal, thüringische Urban Legends sind ja Sagen, weil da ja wenig Urbanes ist, ne?
Das sind Sagen, ja. Erstens, weil es so lange dauert, bis sie irgendwie rumkommen aus dem schönen Thüringen in den Rest der Welt. Zweitens, weil es ja wirklich ein Agrarstaat ist, um es mal euphemistisch auszudrücken. Aber das ist ja das, was ich mag. Ne? Also das ist ja auch
Agrarwesen.
Ein ganz großes, ein ganz großes Missverständnis, dass die ganzen großen Geister wie, keine Ahnung, Bach, Liszt, Wieland, Herder, hast du nicht gesehen, dass die alle in Weimar und Co. waren, weil so viel los war? Die waren hier, weil sie ihre Ruhe hatten.
Aber im Weimar der damaligen Zeit war ja aber trotzdem was los, oder?
Nee, das war ein Drecknest.
Damals auch?
Ja, da gibt es ganz, ganz, wenn das keine Urban Legends sind, also da gibt es ganz... Wirklich, es gibt Beschreibungen so von Goethe, von seinen ersten Eindrücken, als er nach Weimar gekommen ist und so. Und auch von Bach gibt es das und Hans Christian Andersen und viele große Leute, die mal in Weimar eine Zeit lang waren. Da gab es so wenig gepflasterte Straßen oder so. Ne? Da bist du wirklich noch vorm Schloss im Schlamm rumgelaufen, teilweise. Also das war eine richtige Provinzhauptstadt sozusagen, aber mit Herzoginnengatten oder Großherzoginnengatten, Gattinnen. nicht Gatten, so weit waren die damals noch nicht.
Aber ich meine, das erwartet man ja eigentlich auch in dieser Zeit.
Die sehr die Kultur gefördert haben.
Ja. Das erwartet man ja trotzdem in der Zeit, dass da eben nicht alles schon gepflastert ist und aussieht wie heutzutage. Also ich meine, die Frage ist ja, ist es im Vergleich dazu, wie andere Ecken dieses Fleckchen des Deutschen Reichs, wie sah das denn im Vergleich dazu aus? Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass das...
Ja, Fakt ist, es haben sich alle mit, keine Ahnung, Dresdner Zwinger und Sanssouci verglichen. Und die haben sich mit Versailles verglichen. Und deshalb ist es ja heute in Deutschland, auch speziell in Thüringen noch so, ne, in dieser ganzen Kleinstaaterei. Deshalb haben ja Städte, die haben noch nicht mal ein ordentliches Kaufland oder so, aber ein Theater mit Ballett und Orchester. Und das ist halt noch so aus dieser Zeit, in dieser Kleinstaaterei, dass da jeder Landesherr so ein Theater haben musste. Und zeigen, was er hat. Also das war Mode damals.
Also ich glaube, ich würde fast behaupten, dass die Kauflanddichte in Thüringen unwahrscheinlich hoch ist.
Habe ich auch den Eindruck, ja. Also im Vergleich zu, na gut, in anderen Bundesländern gibt es halt andere Player, weiß ich jetzt nicht. Aber Alter, ey, wollen wir dich da mal anrufen, ob die uns sponsoren wollen oder so? So oft, wie wir die hier nennen.
Also Kaufland wollte mich mal sponsoren.
Als der Wendler da raus war.
Nee, ohne Scheiß, das war im Zuge von Wacken, weil die doch in Wacken sind. Das Problem ist aber, dass mich in dem Jahr schon Lidl gesponsert hat. deswegen war ich dann da raus und eigentlich wollten wir dann...
Das ist auch so eine urbane Legende, dass bei Lidl, die haben ja tolles Gemüse, sagen die Leute immer.
Na, gemessen an Netto schon.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Tja, also ich kaufe mein Gemüse und Obst am liebsten bei Kaufland. Lustigerweise, nee, das, wie gesagt, das ist ja tatsächlich eher so ein Highlight momentan zu Kaufland. So,
Ich kaufe das ja nur im Reformhaus um die Ecke.
Cool.
Beim Bauern meines Vertrauens. So viel zu sozial erwünschten Antworten. das ist doch so in allen Umfragen, also weiß ich nicht, da gibt es kein... Da gibt es niemanden, der diese Knorpelwurst kauft, wo der Zentner einen Euro kostet. Ne? Niemand. Die kaufen alle nur einmal die Woche Biofleisch von
handgestreichelten
Metzger. Ne? Und ansonsten was anderes findet in Umfragen gar nicht statt. Mhm. Ne? Und diese ganzen Krallen- und Borstenwürste und Augapfelsülze und das ganze billige Zeug, was du da bei Aldi und Co. kaufen kannst. Das kauft ja keiner.
Gruselig.
Das kauft ja keiner. Ne? Formschinken.
Ja, das kaufen vermutlich nur die Umfrage nicht lesen konnten.
Das habe ich mich bei Formschinken immer gefragt. Ne? Wenn man schon Formschinken macht, warum macht man da so einen formlosen Batzen da draus? Da kann man doch was Schönes draus
formlos
machen.
Formlos Schinken.
Formlos, amorpher Schinken. Das hat mir übrigens damals in der sechsten oder siebten Klasse eine 1 im Kunstunterricht eingebracht, weil ich wusste, was das Wort Amorph heißt, weil ich damals die erste Amorphis-Platte gekauft hatte und das Wort nachgeguckt habe.
Ja, was man so alles aus Metal so gelernt hat. Also mein kompletter englischer Sprachschatz ist von Metal geprägt. Das macht mich immer in der Außenwahrnehmung ein wenig psychopathisch und gefährlich.
Also ich habe auch im Englischunterricht also wirklich komplette Texte von Sodom, Nuclear Winter. Habe ich mal einen Aufsatz in einem Aufsatz original 1:1 die Lyrics reingeschrieben, als es irgendwie um Atomkrieg ging oder so, ein Aufsatz. Und selbst im Englisch-Abitur habe ich, das habe ich schon mal in einem Visions-Interview erzählt, da war Mille sogar dabei, habe ich People of the Lie von Creator den Songtext hingeschrieben.
Und das wusste natürlich keiner, wer es war, hat keiner überprüft und dann hast du...
Nee, das ist ja nicht so wie heute, dass du da irgendwelche Plagiatsprogramme hast oder so.
Ich glaube, als Lehrer hast du die auch nicht. Hast du dann.
Ja, willst du auch, glaube ich, gar nicht haben. Ne? Also, ich glaube, als Lehrer ist so eine Multiple-Choice-Schablonentest-Korrektur, glaube ich, doch der Traum.
Ich finde das faszinierend, dass ich tatsächlich damals in der Schule immer irgendwelche Geschichten, die ich zu Hause geschrieben habe, als Fleißarbeiten einreichen durfte. Im Deutschunterricht, dass sich das tatsächlich irgendjemand angetan hat, sich das durchzulesen. Ja, also es gab auch motivierte Lehrer und Lehrerinnen.
Also das ist keine urbane Legende, eine gute Freundin von mir, die Lehrerin ist, die war mal in einer Rotwein-Facebook-Gruppe, die hieß, ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich korrigieren muss. Da gab es die Korrekturen auch immer mit Glasabstellflecken zurück.
Ich wollte gerade sagen. Also es macht sich ja ganz hervorragend pro Aufsatz quasi eine Flasche Wein.
Hast du zu tun, ne? Na gut, bei Corona-Klassen, da geht also noch halbwegs leberverträglich, wenn es immer nur die Hälfte ist. Naja, ey, komm, jetzt haben wir uns langsam warm
gelabert, oder? Das ist ja ganz, ganz interessant. Also mich würde ja mal interessieren, ob du tatsächlich was aus Thüringen hast. Hast du was aus Thüringen? Ich habe nicht geguckt. Ich habe ganz vergessen, dass das eine lustige Option wäre. Ich habe jetzt tatsächlich nicht...
Aus Thüringen, also da gibt es einen Haufen, wie soll man sagen, also Klassiker gibt es aber auch in anderen Ländern oder so. Das ist immer irgendwo im Schloss die weiße Frau. Ne?
Das gibt es, glaube ich, in jeder zweiten Stadt, in jedem zweiten Schloss.
Das gibt es irgendwie in jeder zweiten Stadt, das ist mir gerade eingefallen. Aber als
in Český Krumlov beispielsweise gibt es auch eine, das weiß ich.
Ja gut, bei so einem geilen Schloss, da muss es auch eine weiße
Frau ist auch geben, ganz, ne? Die ist auch ganz berühmt tatsächlich. Ich habe da sogar schon Terra-X-Beiträge über die Legende gesehen.
Also nicht auf deinem, wo du bist, auf der Niederburgen-Kranichfeld, aber auf dem Oberschloss. Die haben auch eine weiße Frau.
Stimmt.
Die hat irgendwie... weil sie einen Spruch von einer Wahrsagerin falsch verstanden hat. Da war irgendwie ihrer großen Liebe steht noch ein männliches Wesen im Weg oder so. Und da hat sie ihren unehelichen Sohn umgebracht oder so, damit sie ihren Schwarm heiraten konnte. Und wurde dann deswegen von dem verstoßen und hat sich dann irgendwie umgebracht. Und das war dann da die weiße Frau, die da in Kranichfeld irgendwie rumwandelt oder so ähnlich. Ansonsten in Thüringen ist natürlich ein Haufen Anekdoten im weitesten Sinne. Das ist ja auch eine urbane Legende. Haben ja verwurstet Schiller und Goethe. Schiller mit der Handschuh oder die Bürgschaft. Weiß nicht, ob du die Balladen kennst. Das sind ja auch sozusagen urbane Legenden, die da verwurstet wurden.
Mussten wir damals auf jeden Fall auswendig fehlerfrei aufsagen.
Goethe, der Erlkönig, ist ja auch eine urbane Legende. Wobei der Handschuh von Schiller ist schon geil. Ne?
Ich finde die Bürgschaft auch großartig. Also die habe ich tatsächlich gerne gelernt.
Also die Bürgschaft, also da habe ich nie verstanden, warum die den König da nicht vom Koffer geschissen haben. Also dass das noch eine Ehre sein soll, dass der Typ, der da beide mit dem Tode eigentlich bedroht hat. Also ich weiß nicht, wer die Story nicht kennt, wir erzählen sie jetzt nicht, er sollte einfach mal die Bürgschaft von Schiller
lesen. Hat nur 24 Strophen, keine Sorge.
Hat sie?
Ich glaube, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich irgendwie eine Woche gebraucht habe, um die reinzukriegen. Da bin ich immer im Kreis gelaufen, Strophe für Strophe, und dann wurde die bewertet wie ein Diktat. Also so zweimal versprochen, schon eine Note tiefer. So. Bei 24 Strophen wisst ihr Bescheid, wie hart das war. Ich habe eine 1 gekriegt.
Gut, gut, hätten sie lieber wie einen Aufsatz bewerten sollen, dann hätte es von Inhalt wenigstens schon mal eine 1 gegeben. Wenn es von Schiller ist zumindest. Naja, auf jeden Fall fand ich einen Handschuh irgendwie cooler, dass da so eine Trulla den irgendwie herausfordert und da vor dem Löwen oder dem Getier den Handschuh dahin schmeißt, er den locker holt und mir dann einfach ins Gesicht klatscht. Da war übrigens mal in Weimar eine ältere Dame, der ist tatsächlich beim Optiker war das, ist da ist ein Handschuh runtergefallen, ich habe ihn aufgehoben, die hat sich bedankt und ich habe gesagt, den Dank, Dame, begehre ich nicht. Da hat die mich wirklich angeguckt, so viel wie hätten wir uns mal vor 40 Jahren getroffen. War eine coole Aktion. Also manchmal trifft man wirklich so Leute, mit denen man geistig verbunden ist.
Im falschen Jahrhundert geboren, ist ja schade.
Beide sind im falschen Jahrhundert geboren. Ne?
Der Charmeur, der Herzensbrecher.
Was ich auswendig lernen musste, auch so eine urbane Legende, John Maynard.
Oh ja.
War das Theodor Fontane? Mhm. Die Schwalbe fliegt über den Eriesee, Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee oder so ähnlich.
Ne? Ich krieg's auch echt nicht mehr zusammen. Ich hab's gehasst. Ja, ich hab's echt gehasst.
Auch eine coole Anekdote, ne? Der da durchgeheizt hat.
Naja, es ist ein Schiffsunglück. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine coole Anekdote ist. Er hat uns gerettet, er trägt die Kronen. Er starb für uns, unsere Liebe, sein Lohn. John Maynard.
Naja. Ist das eine urbane oder eine nautische Legende? Also diese Propaganda im ich glaube, es war im Dritten Reich oder war es im Kaiserreich, weiß ich nicht, der letzte Matrose, glaube ich, vom Kreuzer Holstein oder so, dann auf der sinkenden Planke die Kriegsflagge den Gegnern emporgereckt hat. Da gibt es auch so Propagandagemälde, da kann ich mich irgendwie noch dran erinnern. Ja, aber ansonsten, also die urbane Legende, der absolute Klassiker, mit dem ich aufgewachsen bin in Thüringen, auch sicherlich thüringisch geprägt von der Umgebung, der Russe mit dem Schlitten von der Skisprungschanze. Mhm. Absoluter Klassiker, den hat irgendwie jeder aus irgendeinem Nest erzählt, in dem es eine Skisprungschanze gibt, dass da mal besoffen Russe mit dem Schlitten runtergefahren ist. Es waren irgendwie immer Russen, also russische Soldaten, waren das da, Sowjetsoldaten waren da scheinbar damals
gemeint. Ich glaube, man möchte damit einfach ausdrücken, dass sie ein bisschen verrückt sind und man denen per se nicht so zugeneigt ist.
Also wenn man es heute hört, kann man sich das sofort als Meanwhile in Russia Video vorstellen. Eben,
also ne? Es passt halt, ne? Es passt halt.
Um jetzt hier mal Stereotype zu reiten. Aber das war damals wirklich so weit verbreitet, dass eigentlich am Fuße jeder Schanze, egal ob in Zellameles, Oberhof, Brotterode oder was weiß ich, Haufen von toten Menschen mit Schlitten liegen müssten.
Da hätte der russische Vorstoß eigentlich zusammenbrechen müssen in dem Moment, als sie in Thüringen... Waren sie überhaupt in Thüringen? Wie sind die denn gelaufen?
Nein. Thüringen wurde von Amerikanern befreit, wurde dann gegen Berlin eingetauscht.
Unsere Ecke nämlich auch, genau.
Auch KZ Buchenwald ist von Amerikanern zuerst erreicht worden und so. Ja, das war... Ja, ist, aber wie gesagt, der... Russe mit dem Schlitten von der Schanze, absolute Nummer 1 urbane Legende meiner Kindheit. Dann gab es noch einen Russen, der immer vom 10er Bauchklatscher gesprungen ist und wo die Gedärme dann im Wasser rumschwamm.
Ganz schön brutale Kindheit, hä?
Die urbane Legende hat auch mal einer erzählt, wobei ich nur ein einziges Bad kenne, was ein 10er hat hier in der Gegend. Das sind aber alles nur 5 Meter Bretter. Und da hat man selber schon so oft Bauchklatscher runtergemacht, dass man weiß, dass da eigentlich nicht so viel passieren kann. Ja, was war deine erste urbane Legende, die da als Kind so... Kannst du dich da dran erinnern? Irgendeine Räuberpistolengeschichte, die dir jemand erzählt hat?
Das ist eine gute Frage. In die Richtung habe ich nämlich gar nicht nachgedacht jetzt für den Podcast. Inwieweit
also mir hatte mein Onkel mal, ich erinnere mich, dass mein Onkel da hatte, der ist so, keine Ahnung, Keramikingenieur oder irgendwas, weiß ich nicht. Und da hatte man irgendeine Maschine, hat also die Hälfte von seinem Finger verloren. Da hat mir als Kind immer erzählt, dass er da gepopelt hat und der Finger in der Nase stecken geblieben ist und die den abschneiden mussten. Mhm. Und da weiß ich noch, habe ich mich als Kind schon gewundert, warum dann der Finger nicht immer noch in der Nase steckt, wenn er den nicht rausgekriegt
sind,
hat.
Sind das auch urbane Legenden, so kleine Lügen, um Kinder zu erschrecken, um sozusagen einen gewissen Bildungserfolg zu erzielen?
Ja, im Prinzip ist der Struwwelpeter diese Geschichtensammlung, das könnte man ja eigentlich auch so sehen. Ja, also das wird den Kindern ja schon so in dieser Magic Time, also wenn die noch an Weihnachtsmann glauben und empfänglich für sowas sind, ne, so zwischen 3 und 5 Jahren vielleicht, da wird denen das ja schon als Realität verkauft. Ne. Insofern ist das schon eine urbane Legende. Wenn du weiter an Fingernägeln kaust, dann kommt der Schneider und schneidet dir die Finger ab.
Ja, es ist dann nicht Nikolaus, ne, heilige Sankt Nikolaus und so, ist das dann ja auch eine urbane Legende, dass der einfach vorbeikommt und was in die Schuhe packt. Also im Endeffekt ist das ja auch nichts anderes.
Ja, also ich glaube dann eher der Krampus. So.
Also das gibt es bei uns nicht. Gibt es das bei euch?
Nee. Krampen? Aber nee, das ist ja bei uns, wie soll ich sagen, das hat ja unser Nikolaus in der Stellenbeschreibung mit drin, ne? Dass der auch die Rute gibt oder ein Stück Kohle in den Schuh reinhaut, wenn du nicht artig warst oder so. Das ist ja in Österreich und Bayern und so noch Arbeitsteilung mit dem Krampus. Bei uns ist das ja quasi eine Berufsgruppe strafen und belohnen. Oder also das wollte auf Nikolaus kommen bei dem Thema, das hätte ich nicht gedacht.
Nee, weil ich finde den Ansatz jetzt ganz gut, mal zu hinterfragen, wo jetzt denn die urbane Legende anfängt und aufhört. Ne? Und ich habe natürlich jetzt eher so an diese moderneren Sachen, so zwischen 1950 und der heutigen Zeit gedacht. Aber natürlich gab es ja auch früher schon Geschichten. Und ich glaube, es gibt viele Geschichten, die sich einfach auch fortgesetzt haben oder übertragen worden sind, weil sie so ein gewisses Schema erfüllen, was Ängstlichkeitsmotive angeht, ne? Also so Unsicherheiten des Menschen, beobachtet zu werden oder ausgeliefert zu sein und so weiter und so fort und so gewisse Abergläubigkeiten sozusagen unterstützt.
So ein Glaube an eine ausgleichende Gerechtigkeit auch, ne? so eine Art Trost ist es ja auch oft, ne? Manchmal hat das auch so ein bisschen was mit Selbstjustiz zu tun, weil man sich da irgendwie nicht. Insofern, keine Ahnung, ist wahrscheinlich Batman eigentlich auch eine urbane Legende.
Ne? Also als Typus des Rächers sozusagen. Ne?
Ja.
Apropos der Rächer, also das ist so, wenn man jetzt in den historischen Kontext übergeht, ist das, glaube ich, eine der Geschichten, die ich am meisten kenne. Ich kann mich jetzt wirklich, wenn ich jetzt so ganz scharf nachdenke, nur an historische Dinge erinnern, weil, weiß ich nicht, in meiner Familie das einfach große Rolle gespielt hat. So Geschichte und im Endeffekt auch Sagen tatsächlich. Beispielsweise der Kyffhäuser, König Barbarossa oder Kaiser Barbarossa, um genau zu sein, der unter dem Kyffhäuser schläft und zurückkommt, wenn das Reich in Not ist. Ist er ja noch nicht, also wird es alles noch viel schlimmer als 45. so generell so Sagen aus unserem Raum. Oder was Eulenspiegel angeht beispielsweise, das ist ja auch, oder Schildbürger, solche Geschichten, das sind ja im Endeffekt auch so historische Motive, die sich immer wieder finden, irgendwo in abgewandelter Form, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das zu weit ist, um den urbanen Legenden zu begreifen. Ich bin vom Dorf, bei uns kann es schon mal gar keine urbanen Legenden geben. Und ich kann mich jetzt auch wirklich nicht dran erinnern, außer sowas wie, ja, wenn deine Augen zu weit nach hinten leierst, dann bleiben sie stecken.
Ja, oder wenn du Grimassen ziehst und dich dabei erschreckst, dann bleibt das so, ne?
Genau.
Wer war das denn? Ich weiß nicht, irgendein Comedian hatte mal, ich glaube ein Ami-Comedian war das, der hatte den Spruch gebracht, dass man, dass ihm der Pfarrer erzählt hatte, dass wenn er an nackte Frauen denkt oder so, dass er da in die Hölle kommt. Und da hat er dann gefragt, na, wie komme ich da sofort in die Hölle oder wie lange kann ich da an so eine Frau denken? Er hat gesagt, naja, wenn du mal 5 Sekunden dran denkst, ist nicht so schlimm. Da hat er gesagt, von dem Moment an hat er seine Jugend damit verbracht, bis 5 zu 10. Naja. Aber ich glaube ja, also diese alten Geschichten sagen, die man heute als urbane Legende, das entstammt ja den gleichen menschlichen Bedürfnissen irgendwie.
Ne? Mir fällt gerade auf, ich hab wahnsinnig viele so Spukgeschichten und so Sagensammlungen aus aller Welt damals gehabt und immer von meinem Opa vorgelesen bekommen. Mhm. Also das ist wirklich ganz faszinierend, dass das so eine, mir fällt das gerade so ein, das hat wirklich eine große Rolle gespielt. Ich glaube, mein Opa hatte da auch so ein leichtes Fable dafür. Jedenfalls kann ich mich da sehr genau dran erinnern. Er hat sich auch sehr viele Sachen einfach selber ausgedacht. War dann wie so eine Episodengeschichte. Hat er dann den Räuber Hotzenplotz genommen und mit dem, also dem dann neue Geschichten erleben lassen.
Okay. Also mein Sohn, da will jetzt immer gerade Unfallgeschichten erzählt haben und ohne 3 Löschzüge und einen Rettungshubschrauber interessiert den das schon gar nicht mehr. Also das wird immer krasser. Mittlerweile bin ich schon bei Tankerunglücken. und sowas. Aber ja, also wenn es um irgendwelche Sachen mit Ausdenken geht, ich weiß nicht, was ich da von der Ader angepickt habe bei ihm.
Da gab es mal ein Computerspiel, so eine Computerspielserie, ich weiß nicht, ob das noch existent ist, das hieß, war glaube ich auch sogar ein deutsches Spiel, Emergency, wo du Rettungseinsätze koordiniert hast. Also zum Beispiel Massenkarambolage auf der Autobahn, du musst jetzt genau koordinieren, welche Leute du vor Ort brauchst, in welche Reihenfolge, dass du dann den Unfall möglichst sinnvoll koordinieren kannst. Weiß ich, hatte ich damals in der Computerbildspiele 2002 oder so.
Alles klar.
Emergency 3 war das, ja.
Das waren noch Zeiten, als mein Geld damit verdient hat, Zeitschriften über Computerspiele zu verkaufen. Ne? Wahnsinn. Also so eine hybride Zeit. Unglaublich.
War eine gute Zeit. War eine gute Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch die ganzen alten Magazine noch, dass man immer mal so reinguckt und sich denkt, ja, 25 MB RAM, das war schon mächtig.
Na klar, hättest du behauptet, dass du irgendwann mal ein Gigabyte auf dem USB-Stick hast oder so, da wärst du auf dem Scheiterhaufen
jetzt,
verbrannt.
Du hast jetzt mit, du kannst jetzt mit, also es gibt ja mittlerweile schon Terabyte USB-Sticks.
Ja, natürlich, aber ich sag nur. Das ist irrsinnig. Also lass mal in die moderneren Zeiten gehen. Ich habe ja schon eine gebracht.
Ja.
Russe mit einem Schlitten von der Skisprungschanze. Also wenn da jemand wirklich Fotos oder Videos von sowas hat, dann werte ich das von der urbanen Legende zur Begebenheit ab. Aber ich glaube es nicht.
Also es gibt ja grundsätzlich vielleicht mal zum Thema urbane Legenden. Ich glaube, man muss da jetzt sowas wie X-Faktor erwähnen, weil also zumindest für mich war das echt eine ganz prägende Serie irgendwie und hat mich natürlich auch irgendwie, bevor ich wusste, was urbane Legenden sind, so ein bisschen auf dieses Narrativ eingestellt. Und oft hast du ja diese Überlegung, jemand kommt irgendwo hin und am Ende ist es nicht mehr da am nächsten Tag. Ja, das hast du nicht nur bei Iron Maiden, Dance of the Death, das hast du in asiatischen Sagen von vor 3000 Jahren mit irgendwelchen Geisterstätten oder Mönchsklostern, die eigentlich gar nicht belebt waren mehr seit Hunderten von Jahren. Aber an diesem einen spezifischen Abend, wo der Reisende, sage ich mal, vorbeizieht, dass man das da erlebt. Und eine Legende, die ich immer sehr interessant fand, die tatsächlich auch von X-Faktor als wahr verkauft wurde und von denen sozusagen erzählt wurde in einer abgewandelten Form, ist eine viktorianische urbane Legende. Und da geht es um eine Mutter und eine Tochter, die verreisen, beziehungsweise eine Mutter und eine Tochter, die unterwegs sind oder zurückkommen. Es ist nicht ganz so klar, wo die herkommen. Es ist so ein, es gibt viele Varianten von dem Mythos. In einem davon kommen sie quasi aus Indien zurück nach Paris, haben sich in Paris im Zuge der Weltausstellung beispielsweise 1900 ein Zimmer genommen. Und die Mutter erkrankt vermutlich an etwas, was sie sich in Indien eingefangen hat. Und also ganz rapider Verfall der Gesundheit. Die Tochter macht sich große Sorgen und schickt nach einem Doktor. Der Doktor kommt, überprüft, was mit der Mutter ist und behandelt sie und verschreibt ein Medikament. Das Medikament muss natürlich geholt werden. Die Tochter geht dann in eine Apotheke, holt das Medikament, geht zurück ins Hotel und das Hotelzimmer ist verschwunden. So. Und sie geht zum Concierge und fragt, wo denn jetzt eigentlich dieses Hotelzimmer ist. Also was hier passiert ist, wo ist ihre Mutter? Wo ist ihre Mutter? Mhm. Und der Concierge, mit dem sie auch vorher schon irgendwie gesprochen hat, also die hatten da schon mehr Kontakt gehabt im Vorfeld, eben als der Arzt verständigt werden sollte und auch bei der Frage, wo ist denn jetzt die nächste Apotheke beispielsweise, er erinnert sich nicht an sie. So, und sie sagt dann, doch, wir haben ja bei Ihnen, sind ja gestern erst eingecheckt und wir hatten ja gerade wegen des Arztes Kontakt. Er erinnert sich nicht an sie. Und dann läuft zufälligerweise nochmal der Arzt durchs Foyer in manchen Varianten dieser Legende. Und auch er erkennt sie nicht. Und dann lässt sie sich die Nummer des Zimmers zeigen. Ja, also so von wegen, das ist jetzt zum Beispiel Zimmer 521 gewesen, dann bringen Sie mich jetzt doch dahin. Ja, beziehungsweise der Schlüssel hat in einer anderen Variante nicht gepasst, einfach an der Zimmertür. Und das Zimmer ist komplett anders. Es ist nicht das Zimmer, an das sie sich erinnert. Und Ende der Geschichte ist, die Mutter taucht nie wieder auf. So, und das ist eine Legende, die gibt es, wie gesagt, seit der viktorianischen Zeit in der Form und ist definitiv nicht wahr. Also
klingt schon, für mich, als ob da ein Matrix-Programmierer seinen ersten Arbeitstag hatte irgendwie.
Ja, also da gibt's unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten, woher das kommt. Also es gibt auch unterschiedliche Geschichten, die das beeinflusst haben könnten. Zum Beispiel aus dem Jahr 1934 oder aus einer Geschichte aus einer, ich lese das jetzt gerade, Alexander Woolscott hat einen Roman geschrieben namens Ryle Rome Burns 1934 und bezieht sich da auf einen Ausschnitt aus einer Tageszeitung aus Detroit aus dem Jahr 1889. Und wurde seitdem sehr oft, also diese Geschichte sehr oft wieder aufgegriffen und könnte eben damit zusammenhängen, dass man sich, also diese generelle Angst vor Hotelzimmern, vor der Anonymität in einem Hotel, vor der Angst, dem Angst vor der Fremde, also dass das sozusagen so ein Grund ist, dass man eben diese Geschichte besonders interessant findet oder aufgreift oder für wahr hält, weil man sich denkt, natürlich, wenn ich in fremde Stadt komme, im fremden Land bin, umgeben von fremden Menschen, wer weiß, was dann mir zustößt. So. Und vor allen Dingen in einer Zeit, wo man noch nicht so viel gereist war und eine Reise nach Paris dann vielleicht der Höhepunkt des Lebens war, ne, oder überhaupt eine Reise in ein anderes Land oder in eine andere Stadt, dann ist das natürlich irgendwie auch nachvollziehbar. Ich finde das übrigens, ist mir gerade eingefallen. Das ist
interessant.
Da gab es doch mal diese Geschichte mit diesem Mörderhotel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nicht wirklich in Detroit war. Vielleicht ist das das, worauf sich das gerade bezogen hat. Da gab es doch so ein Hotel, das so umgebaut war, dass der Besitzer in jedem Zimmer den Gast umbringen konnte. Mit Zwischenwänden und irgendwelchen Klappböden und Falltüren.
Da habe ich noch nie davon gehört.
Das ist ganz krass. Das war während der Weltausstellung in
Detroit. Also klingt halt, als ob es davon mindestens 100 Metal-Alben und 10 Konzeptalben geben müsste, aber ich habe da noch nie von gehört.
Hab da sogar mal eine Dokumentation drüber gesehen. Nicht zu verwechseln mit dem Hotel in Los Angeles, dem Cecil Hotel, über das ja vermutlich diese eine American Horror Story Staffel gemacht worden ist, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, was Hotels angeht, da gibt es eine ganze Menge Mythen, wie die tote Prostituierte in der Matratze beispielsweise.
Ja.
So, wir hatten das Thema ja, glaube ich mal, dass man in Motels in den USA mit sowas ja rechnen kann.
Also ich sag mal, da gibt es Dinge, die riechen schlimmer als ein verwesender Mensch in amerikanischen Motel.
Kannst du das einschätzen? Zimmer, ne? Hast du schon mal einen Menschen verwesen gerochen?
Mehr Menschen nicht, ne. Mhm. Aber sehr große Tiere habe ich schon.
Da gibt es vermutlich auch keinen Unterschied, denke ich mal.
Also ich war bei meiner Ausbildung als Jurist, war ich bei Rechtsmedizin für Juristen. Da habe ich wirklich mal bei zwei Autopsien mitgemacht oder so. Aber das war ja jetzt wirklich noch nicht sondern wirklich noch nicht irgendwie Verwesung oder so. Ein Kommilitone hat mir mal erzählt, dass er in Stuttgart auf der Uni mal bei einer Autopsie dabei war. Und da machte der Professor, das ist ja wirklich urbane Legenden-Style, machte der Professor dann so den Überwurf des Bettlaken runter und sagte so, ei, da war ja schon der Fuchs dran. Und alle so drumherum so, boah, Alter. Und das war wohl schon ein bisschen arg angegangen dann, der Leichnam, Alter, der da untersucht werden sollte. Ja.
Ich finde es ja interessant, dass du als Rechtsgelehrter dir auch solche Leichen mal angucken musst.
Nee, musste nicht, das war freiwillig.
So.
Also das war eine fakultative Veranstaltung, ja. Rechtsmedizin.
Hast du dir da schön Karkes auf die Ohren gegeben und dann...
War sehr, sehr interessant, also aber schon auch krasse Sachen dabei. Also wenn du da wirklich, also original so Tatortfotos mit Wasserleichen und alles sowas.
Alter, Wasserleichen sind auch ganz furchtbar.
Und Blitzschlagopfer und so. Sieht auch nicht so toll aus mehr manche. Also war schon... Aber autoerotische Unfälle war auch eine ganz coole Lektion innerhalb der Vorlesung. Also da haben wirklich so, da hast du wirklich vom 200-Kilo-Typen in rosa Strapsen, den man da in irgendeiner Auffindsituation fotografiert hat, möchte ich es mal nennen. Ganz bizarre Sachen.
Tja, rotten.com gab es damals beim Studium. Ist ja interessant.
Ach so ungefähr, aber ja.
Ist ja interessant. Hast du eins? Wollen wir hier so Ping-Pong spielen?
Hast du immer, du hast ja immer so, die sind bei dir, du hast ja schon eher so ein bisschen, na, Mystery, gruselig, dunkel, ne, urbane Legenden irgendwie.
Ich finde schon, also es ist zumindest irgendwie meine Einschätzung, dass die meisten halt so an menschliche Urängste appellieren und deswegen funktionieren. Ich hatte ja auch mal eine kurze Zeit einen Creepypasta-Channel, sage ich jetzt mal.
Creepypasta.
Ja, das heißt ja so, also wenn du dich sozusagen mit gruseligen Geschichten beschäftigst, was eigentlich gar nicht so schlecht war, Spaß gemacht hat und im Nachhinein eigentlich auch echt hart viel Aufrufe gebracht hat. Wie immer, wenn ich irgendwie mir denke, ach na komm, mach's was anderes, funktioniert's dann im Nachhinein eigentlich ganz gut so. Beispielsweise auch dieses russische Schlafexperiment. Ist ja auch so eine urbane Legende, schon mal von gehört?
Ja, ja, da hatten wir auch schon mal ganz kurz mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob wir uns mal unterhalten haben oder ob es mal ein Podcast war.
Wahnsinnig spannende Geschichte, sprengt jetzt den Rahmen. Vor allen Dingen, wenn die dann ordentlich theatralisch erzählt wird, dann bleibt kein Auge trocken.
Also eine urbane Legende, auf die ich gestoßen bin, die ich ganz witzig fand, war so irgendwie Pärchen sucht sich beim polnischen illegalen Welpenhändler im Kofferraum irgendwie einen schönen Hundewelpen aus und so und merken dann so nach einem Vierteljahr, dass das eigentlich ein Braunbär war.
Du hast wirklich eher lustige urbane Legenden, das finde ich ja.
Ja, mich interessiert sowas eher. Also die Sachen da, sowas merke ich mir. Das ist natürlich so blöd, dass man da eigentlich nicht dran glauben kann, aber bin ich wirklich ein paar Mal drüber gestoßen. Also wahlweise gibt es das auch mit Hyäne.
Das fände ich sogar noch nachvollziehbar, weil eine Bär erkennst du immer. Aber ein Hyänenbaby weiß ich nicht.
Das ist natürlich fett, oder? Stell dir mal vor, da kommt irgend so ein Proll mit einem abgerichteten Kampfhund, du holst einfach mal deine scheiß Hyäne aus dem Auto und dann ist die Sache geklärt wahrscheinlich mit einem Biss.
Greifen Hyänen an? Sind das nicht Aasfresser? Sind die nicht eher so Fluchttiere? Außer im Rudel?
Keine Ahnung.
Also ich glaube, die sind nur im Rudel geil.
Bin ich Zoologe? Also ich gucke weder Disney-Filme noch habe ich in Biologie aufgepasst? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, der Hundewelpe, der sich zu irgendwas großem, kostenintensiven entwickelt.
Aber Bär wäre schon Klassiker. Geil. Bär wäre schon geil. Da könntest du dann auch drauf reiten irgendwann. So wie Putin.
Braunbär wäre schon geil. Ja. Los, Ping-Pong.
Ja, Czeski Krumlov gibt es auch Bären. Und Czeski Krumlov hat noch die letzte Kanonierbrigade irgendwie Mitteleuropas.
Das ist so ein, hat nicht jeder Schützenverein irgendwie eine Kanone rumstehen.
Nee, aber das ist wohl irgendeine Kapelle auch, aber die sind trotzdem eine Kanonierbrigade, glaube ich. Also egal, das ist keine urbane Legende, das steht auf dem Schloss in Czeski Krumlov. Ist wirklich ultra geil, der Ort. Also.
Ja, ich habe so mitgekriegt, wie gesagt, mir hat er auch. Das erste Mal, als ich in meinem Leben den Namen gehört habe, hat mir ein Kumpel eine Karte aus Czeski Krumlov geschickt und zwei Tage später schwallst du mich mit dieser Stadt zu und ich habe von der wirklich noch nie in meinem Leben vorher was gehört und auf einmal erzählt mir jeder von dieser Stadt. Muss ich wahrscheinlich wirklich mal hin.
Naja. Hast du denn schon mal vom tiefsten Loch der Welt gehört auf der Kola-Halbinsel?
War das eine Mine?
Nee, das war keine Mine.
So ein Erdfall?
Das ist ein Loch, das die Russen gegraben, also das gebohrt haben.
Ach, okay.
Zwischen 1900, irgendwas in den 60ern und 90ern haben sie das. Und das wurde versiegelt. Weißt du warum? Um da wirklich ernsthaft was zu bewegen
die ganze Zeit
in der Erde.
Ist
das überhaupt schon in der Atmosphäre?
Was weiß ich? Was für ein Ding?
Ich glaube nicht, dass es das ist, sozusagen die viskose Masse, auf denen die festen Hüllenanteile. Sich bewegen sozusagen. Nee, und das wurde versiegelt, weil man 2 Milliarden Jahre alte Fossilien fand unten.
Aha.
Und man sich gedacht hat, das machen wir mal wieder lieber zu, ehe das jetzt schief geht.
Okay, ist das irgendwie wissenschaftlich ausgewertet worden oder ist das nur so eine Bild-Zeitungsmeldung?
Na, was würdest du schätzen?
2 Milliarden Jahre alte, keine Ahnung, Alter, bin ich Paläobiologe, was weiß ich, also Fossilien. Fossilien, irgendwelche versteinerte Bakterien werden es ja nicht gewesen sein.
Also man hat tatsächlich, man kann nicht sagen, dass es hundertprozentig nicht stimmt, weil es ist definitiv passiert, dass das Loch gegraben wurde. Es ist definitiv passiert, dass es versiegelt wurde. Und es wurden definitiv, ich sag mal, Fossilien gefunden. Aber es war halt Plankton. So 1,5 Milliarden Jahre altes Plankton. So. Man hat also irgendwo, es ist wirklich das alte Material, was man da gefunden hat, weil man war halt einfach erdgeschichtlich so tief drin. Man hat es versiegelt. Warum? Keine Ahnung, vermutlich, weil man mit dem Game fertig war. Es gab nämlich damals ein Wettrennen, nicht nur zum Mond, sondern auch zwischen den Staaten und der Sowjetunion darum, wer das tiefste Loch graben kann.
Das habe ich in der Tat schon mal irgendwie gehört, dass es solche, Da gab es ja noch ganz andere Wettstreitigkeiten. Ne? Also schnellste Flugzeug, höchste Fallschirmsprung, schlag mich tot. Krass. Na, also du, ich glaube gar nicht, dass das so.
Na, das Game spielt jetzt Red Bull gegen den Rest der Welt.
Wahrscheinlich, ja. Aber ich glaube gar nicht, dass das bei den Russen irgendwie so ein Geheimhaltungsding oder irgendwie so ein. Ich glaube, die haben einfach gesehen, alles klar, das kann man nicht saufen, das kann man nicht rauchen, lass zumachen.
Nee, es war einfach zu warm da unten. Hm, hm. Also es war halt einfach zu warm. Macht halt keinen Sinn. Hm. Dann, klar, der Erdmantel wird dann nach unten immer flüssiger. Hm. Und irgendwann bohrst du halt in Magma. Hm. Super. Hilft dann, dann war es das mit dem Bohrkopf.
Naja, also technische Höchstleistung. Kennst du diesen DDR-Witz, als in einem DDR-Hochleistungskombinat der dünnste Draht der Welt hergestellt wird? Und die stellen jedenfalls den dünnsten Draht der Welt her und sind total stolz drauf und schicken das halt zur Ansicht nach Japan, um damit rumzuposen, aber vergessen da irgendwie das auf Japanisch mitzuschicken, die Erklärung, und die Japaner schicken das halt wieder zurück mit einer Erklärung, sagen, ja, wir wussten nicht, was wir damit machen sollen, deshalb haben wir mal ein Loch reingebohrt und ein Gewinde reingeschnitten und hier ist es wieder zurück. Ja.
War das jetzt auch eine urbane Legende? Zählt das oder bist du mir jetzt eine schuldig?
Zählt das? Ich habe noch eine ganz kurze, die habe ich in Island mal gehört. Da hat mir einer von der Küstenwache erzählt. Auf einer hohen Brücke über einen Fluss irgendwie haben nachts Touristen angehalten, wollten pissen, nur mal über die Leitplanke springen und tot.
Mhm. Ach so, weil's eine Brücke war,
ja, nachts klar. Ja, gut.
das kann ich mir aber vorstellen. Nee, es war der Troll.
Magnus leere Auto.
Troll unter der Brücke.
Ja, wahrscheinlich.
Also das ist schon heftig. Du kommst da an und da steht da, also als Polizist, ne, und da steht da ein leeres Auto. Ja, was ist da passiert? Einfach so mit laufendem Motor stehen gelassen am besten noch, ne?
Ja, das weiß ich nun nicht, aber das würde noch gut reinpassen. Also bei X-Faktor würde der Motor noch laufen.
Auf jeden Fall. Muss ich jetzt mal gucken, was ich noch so habe. Beispielsweise so ein, wie gesagt, ich habe halt durchaus eher so die gruseligen Horror-Story-Geschichten, die man sich so erzählt. Aber es gibt ja auch genug gruselige Geschichten, die wirklich wahr sind. Beispielsweise so ein typisches Gruselmotiv ist ja der Reisende, möchte ich jetzt sagen, den man trifft, beispielsweise als Tramp, ne? Also wo man sagt so, nee, als nicht, doch, als Tramp kann man so sagen, ne? Tramp als Bezeichnung. So der Tramp, mit dem man dann ein bisschen unterwegs ist, wo sich dann am Ende herausstellt, der ist eigentlich schon lange tot. So das gibt es in vielen von verschiedenen Varianten, und vor allen Dingen ist das eine Story, die auch schon immer existiert. Ja, geisterhafte Begleiter, Besucher, die einem dann vielleicht irgendwelche schlauen Hinweise mitgeben oder vielleicht Hinweise darauf, was sie selbst so in ihrem Leben hinterlassen haben. Irgendwelche Schätze oder Verbrechen, die aufgeklärt werden müssen. Ein bisschen spezifischer ist so eine urbane Legende, die eigentlich relativ jung ist. Da gibt es so zwei Haupterzählweisen. Und zwar eine im Wohnheim. Zwei Mädchen wohnen im Wohnheim. Und die eine ist noch auf dem Weg zu einer Party. Die andere schläft schon. Und um sie nicht zu wecken, macht sie das Licht nicht an. Und schleicht sich einfach nur in den Raum rein, nimmt ihre Jacke und verlässt den Raum wieder. Am nächsten Morgen wird die Leiche ihrer Mitbewohnerin gefunden und am Spiegel steht mit Lippenstift geschrieben: Na, freust du dich, dass du das Licht nicht angemacht hast? Sehr düster. Und da gibt es noch eine etwas abgewandelte Variante. Und zwar ein Ehepaar schläft und wird aufgeweckt durch irgendwelche Geräusche. Und die Frau sagt: Boah, das ist bestimmt ein Einbrecher. Geh doch mal und schau mal nach, was los ist. Und der Mann sagt, nee, ist kein Problem, das ist nur der Hund unterm Bett. Hab gerade nachgeguckt, hat mir gerade auch die Hand geleckt, alles gut. Beide schlafen wieder ein und es stellt sich heraus, am nächsten Morgen sind tatsächlich die Wertsachen gestohlen und man findet eben auch eine Notiz, auf dem steht, auch Menschen können lecken.
Das erinnert mich ein bisschen so an diese weit verbreitete Urban Legend mit dem Einbruch im Wohnmobil, wo alles durchwühlt ist und nichts weiter fehlt. Und dann die Leute sehen, als sie Urlaubsfotos entwickeln, dass da ein Arsch drauf ist, wo die Zahnbürsten drin stecken.
Wieso hast du nur so lustige urbane Legenden? Ich habe noch nie, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals was Lustiges dahingehend gehört habe.
Du, ich bin nicht so ein Typ wie du, der sich zum Gruseln irgendwelche fiktionalen Geschichten reinzieht und zum Einschlafen reale Massenmörder-Podcasts oder sowas.
Das nee, du hörst das als Texte zu Death Metal und dann gehst du zur Autopsie. Also
ja, ne, das gut, ist ja,
einfach ja, nur eine andere Version,
diese gestörte Natur auszuleben. Eher lustige Sachen. Aber so mit dieser toten Auffindsituation, da gibt es auch so eine urbane Legende, das passt vielleicht ein bisschen zu deinem Beamtenbild, was du hier...
Was heißt das denn jetzt? Du meinst das reale Beamtenbild?
Die gibt's auch in ganz vielen verschiedenen Versionen, aber so die Basic-Version ist immer, dass die Arbeitskollegen 5 Tage lang nicht gemerkt haben, dass ihr Kollege tot am Schreibtisch liegt. Und aussieht, als ob er schläft.
Bisschen fleischlos, finde ich jetzt.
Ja, aber...
Ich glaube, 5 Tage würde auffallen. Ich find's total gruselig, wenn man so überlegt, wie oft Menschen in so Wohnmietskasernen halt sterben, ohne dass es irgendwem auffällt, über Tage, Wochen. Und man dann nur drauf kommt, wenn es durch die Decke tropft oder ganz bestialisch stinkt oder sowas. Mhm. Das ist schon heftig. Ja. Hier wie beim Goldenen Handschuh. Ist ja tatsächlich
krasser Film.
Ultra. Ist auch gerade irgendwie bei Netflix wieder. Also ich habe den im Kino gesehen.
Ja, ich habe ihn auch im Kino reingezogen. Am allerkrassesten fand ich zum Schluss, als man diese Original-Tatortbilder gesehen hat und wie krass die das Set nachgebaut haben, oder? Das ist so
fucking real, ey.
Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also das war nochmal richtig so, boah, Alter. Und auch die Charaktere, die da eigentlich, also ich kenne das Buch nicht, keine Ahnung, wollte ich da unbedingt mal lesen, weil die Figuren, die da so dargestellt werden, schon ein krasses Metier, so, ne, diese Nachkriegszeit, diese ganzen verlorenen Gestalten, die sich
ich finde es halt irgendwie so in dem gruselig, wenn du am Goldenen Handschuh in Hamburg vorbeiläufst und dir das so denkst.
Naja, klar, aber im Prinzip ist da wirklich jede einzelne Figur eine urbane Legende irgendwie. Also so diese, weiß ich nicht, diese Alkoholikerin, die da säuftweise als Prostituierte im KZ arbeiten musste. Dann der ehemalige SS-Offizier, der da irgendwie von einem schrapnellen Hörschaden hat. Der andere Typ, der gar nichts auf die Kette kriegt. Mhm. Ne? Und also krasse Dinger. War ich jetzt dran oder warst du jetzt dran?
Ich glaube, du warst jetzt eher dran. Wobei, du hast ja diese lustige Geschichte erzählt. Das gilt ja auch wieder. Beim Goldenen Handschuh ist ja aber das Krasse, dass es ja im Endeffekt wirklich real ist. Ne? Und man glauben würde, das kann nicht real sein. Es kann nicht real sein, dass es nur deswegen auffällt, weil es einen Brand in dem Haus gibt und da einfach seit Monaten da Leichenteile verrotten.
Ja, also ist auch diese... Vorurteilskomponente spielt er auch mit. Ne? Die Leute, die sich da über den Geruch wundern, die denken halt, ja, das ist die, griechische oder türkische Familie, die da eingezogen ist, die da immer komisch kochen. Deshalb ist das so. Also mit so einem Geschmäckle habe ich auch eine Geschichte, die urbane Legende, die begegnet einem hier in der Gegend auch immer so, die ist eher anerkennend gemeint, aber tut auch so ein bisschen Rassismus durchblicken lassen. Das ist immer die Geschichte von ja, da kam ein total verzweifelter wahlweise Pole, Marokkaner, Türke irgendwie zu mir und hat um Geld gebettelt, weil er irgendwie nach Hause muss. Und da habe ich ihm halt 500 € gegeben und er hat mir geschworen, er bringt sie wieder zurück. Und ich habe 2 Jahre nichts von dem gehört und auf einmal stand er vor der Tür und hat mir das Geld zurückgebracht. Also die Geschichte, die hört man ja oft von irgendwelchen Leuten erzählt. So als urbane Legende, so nach dem Motto, es gibt ja auch gute Ausländer.
Mit diesem, ne? Also das noch hinten dran gehängt, so, das nochmal erklären.
Ja, ja, also das soll damit immer kolportiert werden, ne? Und damit schmückt man sich so, dass man auch gute, also quasi macht das aber dann den guten Ausländer eben zur Ausnahme sozusagen, zur erwähnenswerten Ausnahme und also da, das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich sowas gehört habe. Also, das ist so eine Dorfgeschichte halt.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt in der Dorf-Community mich mehr herumtreiben würde, würde ich sicherlich auch mehr solche Geschichten kennen. Aber ich treibe mich ja immer nur in meiner medialen Blase rum, deswegen kenne ich immer nur diese ganzen Gruselgeschichten. Beispielsweise, ja, wenn wir jetzt bei Gruselgeschichten sind, so mal nach Amerika geschaut, dieses typische, stell dich ein auf dem Parkplatz im Auto mit einem schönen Blick über die Stadt, ne? Mhm. Und da gibt es ein Pärchen, ne, dieses typische, Achtung, Gewalttäter entlaufen, Markenzeichen, Hakenhand. Mhm. Ja. Hört man so nebenbei, denkt sich nichts, fährt dann auf diesen Parkplatz, macht rum und sieht dann plötzlich so einen Typen mit einer Hakenhand. Also ja, läuft da halt rum und das Mädel hat halt keinen Bock mehr, was man irgendwo auch verstehen kann. Daraufhin hat der Typ dann auch keinen Bock mehr, ist angepisst und fährt dann halt los. Mhm. So, gibt richtig Gas, ballert auf die Straße, fährt sie nach Hause, ist aber trotzdem halt irgendwie ein Gentleman, steigt aus, öffnet ihr die Tür, beziehungsweise möchte ihr die Tür öffnen, weil in dem Moment, als er ihr die Tür öffnen möchte, bemerkt er, dass eine abgerissene Hakenhand an der Tür hängt.
Oh, schön.
So, das an sich ist eine Legende, aber es gab genug, also bestätigte Morde, die sich an solchen Stellen zugetragen haben. Also es war jetzt nicht so, dass da nie so ein Pärchen verschwunden ist bei so geheimen Treffen oder so semi-geheimen Treffen, sage ich jetzt mal.
Na, ich kenne so eine.
Das unterstützt natürlich die Ausführung
dieser. Also ich kenne so eine urbane Legende, wo die hat meistens so die Grundstory, dass irgendwie eine Frau eine Anhalterin mitnehmen will. Und als die Tür aufgeht, die einsteigen will, sieht die einen behaarten Männerarm und gibt einfach nur Vollgas mit der offenen Tür. Also es war ein verkleideter Mann als Frau und dann auch ein Massenmörder unterwegs gewesen sein, der die Masche irgendwie fährt.
Aber so, solche kleinen urbanen Legenden sind natürlich auch noch bemerkenswert. Beispielsweise irgendwie mit AIDS-Spritzen oder genau, da gab's doch
die Story. Ja, Welcome to the Club oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Solche Geschichten, ne? Und das ist natürlich auch etwas.
Wahlweise auch mit einer Nadel im Kino sitzt und sowas.
Ja, genau, ne? Genau. Mhm. Oder eben, dann gibt es ja auch beispielsweise dieses Nägel und Rasiermesser im Halloween-Süßkram.
Ah ja, okay. Ja, das genau, passt aber schön zu Halloween eigentlich.
Aber das ist tatsächlich passiert. Also das ist tatsächlich passiert. Also das ist jetzt nicht so, das ist keine urbane Legende, das ist wahr. Also solche Fälle gab es tatsächlich. So, und
krass.
Dementsprechend, ne? Wer Süßes von Fremden nimmt, ne, ich meine, jemand, der Hunde vergiftet, der kann ja auch Kinder umbringen wollen oder so. Keine Ahnung.
Hunde, da habe ich auch eine Story gelesen, das ist nicht so richtig urbane Legende, aber ist eine krasse Story. Da war irgendein Diplomat aus dem arabischen Raum, dessen Hund war gestorben. Und da wollte den aber zurück in die Heimat zur Beerdigung schicken lassen, war aber irgendwie zu geizig, das als Kadavertransport oder es hat irgendwie mehr gekostet. Deshalb wollte der den als Lebendtransport fliegen lassen. Und hat den einfach in den Käfig getan und hat gesagt, der schläft irgendwie, der ist sediert. Und beim Verladen, hat sich verzögert, das Flugzeug hat sich irgendwie verzögert. Die Leuttypen, die das dann verladen haben, haben dann gemerkt, dass der Hund tot ist in dem Käfig und haben gedacht, die haben den aus Versehen in der Sonne verrecken lassen, den Hund. Und haben so einen ähnlichen Hund besorgt, den in den Käfig getan und weitergeschickt. Und da kam halt ein lebender Hund in der Heimat an. Ja, eigentlich ganz niedliche Geschichte.
Das ist wirklich irgendwie putzig, das stimmt. Naja, aber es ist schön, dass du so ein Gegenpol schaffst. So ein Gegenpol der Positivität, Mike. Das ist doch Herz allerliebst. Mhm. So.
Positivität, toter Hund, was?
Naja, also im Gegensatz zu irgendwelchen Hakenhandmördern auf Parkplätzen für Teenie-Romanzen. Also die düsterste Geschichte habe ich jetzt noch, die letzte, die ich jetzt einmal vorbereitet habe. So dieses Babysitter-Thema ist ja auch so ein großes Thema, auch psychologisch. Ich komme da gleich dazu. Babysitter ist eigentlich ganz soweit fast fertig mit ihrem Job. Kinder schlafen. Sitzt unten vorm Fernseher, klingelt das Telefon. Sie geht ans Telefon und hört da ein Lachen durch den
Aber bis eben klang es noch nach der Story vom ersten Otto-Film irgendwie. Schauen Sie nach dem Baby. Ist egal.
Das ist interessant. Das ist interessant, weil im Endeffekt, der Witz ist, im Endeffekt ist es ja das.
Ach so, sorry.
Lustig.
Ach, kacke, jetzt habe ich dir die Nummer verdorben. Mist.
Sie bekommt einen Anruf, so von wegen, ich bin hier oben bei den Babys, komm hoch.
Alter.
Sie tut das ab, dann klingelt es wieder. Na, also erstmal so blöder Klingelstreich. Wer weiß, vielleicht gab es das einfach schon mal von irgendwelchen Mitschülern oder so. Und es klingelt aber nochmal mit derselben Botschaft und da wird es ihr tatsächlich sehr unheimlich und sie ruft die Polizei an. Und die Polizei sagt, ja, passen Sie auf, wenn Sie jetzt hier belästigt werden, halten Sie ihn länger dran, dann können wir herausfinden, wer Sie da, wer Sie da anruft, von wo das kommt. Kommt der dritte Anruf, wieder dieselbe Botschaft. Sie versucht das irgendwie länger zu ein Gespräch irgendwie zu führen. Aber dem Täter fällt das natürlich auf, dass sie da versucht, Zeit zu schinden und legt dann auf. Wenige Sekunden später kommt der Anruf von der Polizei. Der Anruf kommt aus demselben Haus. Und in dem Moment kommt dann schon eine Person die Treppe runter. Und sie schafft es gerade noch so, aus dem Haus zu rennen. Und wird dann von der Polizei im Endeffekt gerade noch rechtzeitig gerettet. Und da war tatsächlich ein Mörder, der die beiden Kinder umgebracht hat und der durchs Fenster eingestiegen war in dieses Haus.
Ach krass, nee, bei Otto hat das Baby selber angerufen. Das ist dann der Gag.
Aber ich meine, mit dem Anruf, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht eine ähnliche Herkunft hat, so diese Geschichte. Genau. Und
Finster.
Finster, oder?
Finster.
Und natürlich ist das eine Legende, ne? Also es gibt keinen Fall, der das bestätigt. Aber ich finde das, finde die Erklärung ganz interessant, warum diese Geschichte uns so mitnimmt, beispielsweise, oder warum die vielleicht so populär geworden ist. Weil das schon ein Motiv das Erwachsenwerden. Das Erwachsenwerden, das Übernehmen von Verantwortung. Hier in diesem Fall als Babysitter für anderes Leben sogar, also was ja schon echt eine große Verantwortung ist und eben verbunden mit dieser Unsicherheit und Verletzlichkeit in dieser Situation. Und dann sozusagen das Schlimmste, was in dieser Situation passieren kann. Deswegen gibt es ja eben so viele Filme, die mit Babysittern und Mördern, die in diese Häuser eindringen, warum so viele Filme dahingehend existieren.
Irgendwie. Ja, das so, sind da spielen ja gerade bei dieser, wie soll ich sagen, dieser dunklen Ecke von urbanen Legenden, da spielen natürlich immer diese menschlichen Urängste rein, ne? Ja. Und es gibt ja ganz oft immer die gleichen Situationen, die dann für solche Storys verwurstet werden. Das ist so wie bei Zombie-Filmen, das ist ja immer so, dort drüben ist was wir brauchen. Wir sind hier und dazwischen sind ein Haufen Zombies oder wir sind hier drin und die Zombies wollen rein. So, die beiden Grundstorys sind ja immer. Damit hat Walking Dead, keine Ahnung, 50 Staffeln gedreht oder so. Ne? bevor sie dann mit einem Strategiespiel angefangen haben, sozusagen. Aber ich habe noch eine echt coole, also über die musste ich immer lachen, die hat mir mal ein Richter erzählt. Da hatte irgendwie gesagt, da war eine Polizeikontrolle, da waren irgendwie zwei junge Männer angehalten, weiß nicht, keine Ahnung, besoffen oder zu schnell gefahren oder so, und da war so Wortgefecht, das ist ein bisschen eskaliert, so, und die Männer haben auch die Bullen echt beleidigt, und der eine Bulle konnte nicht an sich halten, hat den halt geohrfeigt oder so, und damit er deshalb keine Anzeige kriegt, haben die Bullen sich die Hosen runtergezogen, Verkehrshüte aufgesetzt und sind um die Typen rumgerannt und haben gesungen. Und die wussten überhaupt nicht, was das sein soll, die kontrollierten Typen oder irgendwie. Und als die Story dem Richter vor Gericht erzählt haben, hat der Richter natürlich kein Wort geglaubt. Und sind die dann verknackt worden. Ja. Und der Bulle hat keinen Ärger wegen Körperverletzung im Amt gekriegt. Ja. Ist eine coole Justizstory, finde ich eigentlich.
Ich habe gerade, während du das erzählt hast, so drüber nachgedacht, das wäre ja eigentlich perfekt gewesen, wenn du jetzt einfach mal so eine Liste von solchen urbanen Legenden hast, weil ich glaube, da gibt es echt eine ganze Menge so im juristischen Bereich.
Da gibt es einen Haufen. Naja, ja. Also.
Ich hab übrigens gerade nebenbei nochmal geschaut. Ich habe ja vorhin das so angemerkt mit dieser Prostituiertenleiche im Hotelzimmer. Mhm. Das stimmt tatsächlich. Mhm. Das war am 10. Juli 2003 im Capri Motel in Kansas City. Also da hat man die Überreste der 1999 gefundenen 64-jährigen Mannes gefunden. Krass. Und also das gab es immer wieder. Ich gucke gerade hier so eine Liste. Also sehr, sehr viele Fälle. Also Motels in Staaten. Also nee.
Nee, nee, also ganz ehrlich.
Nee. Scheiße.
Ja, aber das Ding ist, eigentlich ist Airbnb ist ja noch ein bisschen creepier.
Ne? Eigentlich schon.
Weil das geht ja noch mehr in Privatsphäre. Und du hast ja auch wirklich keine Ahnung, wie die Häuser ausgestattet sind, was da für kranke Typen ihr Haus an dich vermieten. Das willst du doch eigentlich gar nicht, oder? Mhm. Also auch ein richtiger cooler Garant wäre mal für urbane Legenden oder krasse Storys. Da habe ich immer das Buch gelesen, Meeting Bill Murray. Die ganzen Geschichten, die Bill Murray immer liefert. Weiß nicht, ein Ding zum Beispiel, irgendwie hat er eine lange Taxifahrt gehabt und ist mit dem Taxifahrer so ins Gespräch gekommen und da ist bei rausgekommen, dass der Taxifahrer eigentlich lieber Saxophonist wäre und nie Zeit zum Proben hat und das den total ankotzt, weil er halt 16 Stunden am Tag arbeiten muss. Und nach einer halben Stunde hatte Bill Murray den überzeugt, dass er das Taxi fährt und er hinten auf der Rückbank Saxophon üben kann. Und Bill Murray fand das als einen total geilen Tag halt durch die Nacht oder geile Nacht durch die Nacht zu fahren mit Saxophon, Live-Musik auf der Rückbank. Und alle haben ja Spaß gehabt dabei, solche Storys halt. Ne?
Krass. Also, aber stimmt das?
Das soll stimmen, ja. Und das ist ja das Krasse, der macht ja wirklich Geschichten von diesem Kaliber, aber mittlerweile hat sich da so verselbstständigt, dass wahrscheinlich die Hälfte der Geschichten wahr ist und die andere Hälfte gelogen. Ne? Also das beste Beispiel hatte ich ja, glaube ich, schon mal zum Besten gegeben, dass Bill Murray da im Restaurant so auf sein Essen so lange warten musste und er einfach zum Nachbartisch geht und da die Pommes vom Teller runterklaut. Und die ihn angucken und der sagt, das glaubt ihn sowieso keiner. das beschreibt die Dynamik so ganz gut. Ne? Also,
war es nicht so, dass der auch einfach mal verschwunden ist, um in Paris zu studieren?
Der hat Philosophie in Paris studiert. Ja, der hatte quasi sein, ich glaube nach Ghostbusters war das, oder? Ja, als er seinen großen Durchbruch hatte und ihn jeder buchen wollte, ist er nach Paris verschwunden und hat Philosophie studiert. Also ist mit Abstand mein absoluter Lieblingsschauspieler. Ja. Also hoffentlich lebt er noch 100 Jahre. Und ich verehre den. Das ist der Wahnsinn, der Typ.
Ja, das ist der Wahnsinn. Geht mir auch so.
Naja, gut. Also ich bin, hab eine Menge Gruselzeug. Also heute alleine in mein Bett zu krabbeln. Also ich bin für sowas echt immer empfänglich abends. Also solche Podcasts, die sollten wir echt vormittags machen.
Och. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe gerade hier deine Vorhänge im Hintergrund und die sehen eigentlich auch so ein bisschen aus wie ein Geist aus meiner Perspektive.
Ja, kann schon sein. Ne?
Ja, ja, gut. nee, aber also mal ohne Scheiß, ist das wirklich so? Also kannst du dich selbst so in so einen Kreislauf der Angst so reinbringen, wo alles dann irgendwann gruseliger erscheint, als es so ist? Also, dass du dich selbst in Schwingung versetzt?
Ja, da bin ich schon empfänglich für sowas. Also, ich bin da wirklich so ein Gänsehaut-Typ. Also, so bei einigen Sachen, die du gerade erzählt hast oder so, da hatte ich schon einige Male so einen Gänsehaut-Anflug irgendwie. Ich bin für sowas total empfänglich. Habe ich mal die Story erzählt, als wir zu einem Festival nach Japan geflogen sind und ich habe im Halbschlaf so beim Einschlafen im Board Entertainment The Ring geguckt. Mm-mm. Und so im Halbschlaf wache ich auf und auf einmal starrt mich ein kleiner japanischer Junge an, so im dunkel gemachten Flugzeug. Und ich bin zusammengezuckt. Ich habe vorne an den Stuhl getreten. Der Typ, der ist, weiß ich nicht, einen halben Meter nach vorn geflogen, der da vor mir saß im Flugzeug. Aber völlig klar, dass auf einem Flug nach Japan auch mal ein kleiner japanischer Junge durch die Reihen läuft. Das ist ja völlig normal. Ne? Aber ich habe so diesen Film mit in den Traum genommen. Mhm. Und das war, da bin ich so zusammengezuckt. Das war wirklich so ein Moment, wo du jetzt gerade gar nicht wusstest, Alter, ich bin doch wach. Ist das noch ein Traum? Oder
oh
so?
Ja, das kenne ich, das kenne ich. Oh. Und wenn du noch nicht weißt, ob du es wirklich schon in die Realität wieder geschafft hast oder
ja,
das
ja.
alles noch.
Und das war, also, das und, war creepy.
Kennst du diesen Moment, wenn du im Traum plötzlich realisierst, ach, es ist Gott sei Dank, ist das nur ein Traum.
Ja, ja.
Oh, es wäre richtig scheiße, wenn das jetzt real gewesen wäre. Also, das habe ich oft und da fühle ich mich echt gut danach. Weil ich mir denke, ach Mensch, egal wie schlimm es ist, war ja nur ein Traum. Ha, da kannst du jetzt auch weiter träumen. Ich hatte auch schon Ewigkeiten keine Albträume mehr, weil ich die einfach interessant finde. Also ich hab Albträume, aber nicht so von wegen, oh, ist ja furchtbar und schrecklich, sondern ich finde es einfach interessant.
Irgendwie, also beim Thema Träumen, ich habe mich wirklich vor ganz vielen Jahren schon interessiert. Ich mache ja auch immer mal autogenes Training, sowas. Das habe ich mittlerweile wieder verlernt, aber das war vor vielen Jahren, da konnte ich es mit autogenem Training, habe ich es echt geschafft, dass du auch wirklich Klarträume.
Also luzide Träume oder wie?
Ja, dass du wirklich das beeinflussen kannst, was du träumst. Mhm. Ne?
Also das konntest du regelmäßig?
Das kannst du mit autogenem Training kannst du das erreichen. Und also das habe ich zum Beispiel also damit habe ich bis heute meine Prüfungsangst oder sowas auch abgelegt, ne? Indem du dich da so in bestimmte Situationen auch im Traum reinversetzen kannst und so. Also das ist ein total interessantes Thema.
Boah, super.
Ich habe da jetzt nicht hier, was weiß ich, jede Nacht Claudia Schiffer gepimpert in meinen Klarträumen oder so. Ne? Die Leute stellen sich da immer irgendwie sowas drunter vor.
Das ist immer so das Erste, woran sie denken.
Ne? Wahrscheinlich, ja, na klar. Aber das ist mega interessant. Also was man da alles noch beeinflussen kann und so, ist echt interessant.
Ich habe das einmal durch Zufall geschafft, in dieses Stadium zu kommen. Und es hat mich einfach wirklich grundweg geflasht, inwieweit der Geist da zu Magie imstande ist im Endeffekt. Das ist ja nichts anderes irgendwie, als ob du dein eigenes Spiel programmierst. Für dich selbst. Und
ja, natürlich, gut, das ist ja nicht umsonst, dass da viele Naturvölker, bestes Beispiel Aborigines oder so, für die sind das ja wirklich Realitäten, die nebeneinander stehen. Oder damals war das eben so. Ne? Die hatten ihre Traumzeiten und eben dann eine reale Welt. Ne? Aber da sind wir jetzt schon sehr weit weg von den urbanen Legenden.
Ja gut, aber so, sag mal, die Traumzeit als die Zeit vor der realen Zeit oder Welt, sage ich jetzt mal, also ist ja auch oft so. Ich glaube, das heißt auch wirklich Traumzeit. Weiß jetzt nicht, ob bei den Aborigines, ich kenne den Begriff nur irgendwie, ist ja eigentlich auch eine urbane Legende, die es einfach länger gibt als urbane Gegenden in der Region, sage ich jetzt mal. Schöner Endpunkt für diesen Podcast.
Finde ich auch. Ich gehe jetzt mal ins Bett und träume. Hoffentlich nicht von den Sachen, die du mir erzählt hast. Also unter das Bett gucke ich auf jeden Fall nicht.
Das ist gut. Und wenn dir jemand die Hand leckt, lass es passieren.
Ja.
Lass es einfach passieren. Und wenn es schlimm riecht, dann leg dich lieber woanders hin.
Ja, ja. Alles klar. Ja. Na dann wünsche ich dir eine gute Nacht, mein Guter. Tschüss.
Kommt gut durch die Nacht.
Auf Wiederhören.